Die Ernährung der Tiere muss effizient sein, um Ressourcen, die zur Herstellung des Futters aufgewendet werden müssen, um die möglichst weit zu reduzieren. Und auch den Abfallstrom, der quasi entsteht, ja, in Form von Ausscheidung bei den Tieren, um den so weit wie möglich zu reduzieren, damit wirklich die Nährstoffe, die Wirkstoffe, die Rohstoffe eine sehr hohe Durchsatz haben in der gesamten Wertschöpfungskette und dann am Ende wirklich zu dem Produkt führen, was am Ende beim Endkunden zum Beispiel landet.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Häusner, ich freue mich heute Morgen auf ein sicher anregendes Gespräch mit Ihnen, Herr Häusner, zum Themenkomplex Abfall und Kreislaufwirtschaft und zwar speziell zu Möglichkeiten der Verwertung biogener Reststoffe und Abfälle in unserer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich bin Berater für Bioökonomie und Mitglied des Vorstands des Innovationsraums Bioökonomie im Ballungsraum, kurz Bioball. Das ist ein vom Bundesforschungsministerium mit 20 Millionen Euro gefördertes Vorhaben zur Entwicklung von Verfahren, um die erwähnten biogenen Abfälle als Rohstoffe zu gewinnen und daraus wieder Produkte zu erzeugen. Forschungseinrichtungen, Unternehmen, auch die öffentliche Verwaltung engagieren sich hier, bringen Ideen ein, auch Geld und führen gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch. Ihr Unternehmen Evonik, Herr Häusner, ist ja hier auch beteiligt. Herr Häusner, bevor wir in unseren Podcast einsteigen, bitte stellen Sie sich kurz vor und ich bin auch daran interessiert zu erfahren, was Sie ganz persönlich motiviert, Abfallverwertung und das Schließen von Stoffkreisläufen zu Ihrem Thema zu machen.
Ja, vielen Dank, Herr Kircher, für die Einführung. Ich leite verschiedene strategische Forschungsprojekte für den Geschäftsbereich Animal Nutrition bei Evonik. Und dabei beschäftige ich mich hauptsächlich mit Produktentwicklungen, zum Beispiel für Wiederkäuer, aber auch andere Tierspezies, sowie strategische Forschungsthemen, zum Beispiel die Ernährung von Insekten.
Können Sie uns vielleicht ganz kurz erläutern, wie das Thema Tierernährung, Animal Nutrition, haben Sie gesagt, heißt Ihr Geschäftsbereich, in ein Chemieunternehmen wie die Evonik kommt?
Die Aminosäuren sind bei Evonik schon seit sehr langer Zeit eines der Kernprodukte. Evonik selbst ist ein Spezialchemiekonzern. Wir sind in 100 Ländern aktiv. Wir haben knapp 15 Milliarden Umsatz, ungefähr 33.000 Mitarbeiter. Wir produzieren viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Spezialadditive, die in die Autoreifen zum Beispiel gehen, in Matratzen, aber auch in die Tabletten. Ja, wir produzieren niemals die Endprodukte, aber eben die Additive, die halt eben die Endprodukte wirklich deutlich verbessern, die den Unterschied sozusagen ausmachen. Ja, also bei additiven Verfarben, dass die Farbe nicht aufreißt, die Hautcremes, dass sie stabil bleiben oder in den Tabletten, dass die Wirkstoffe dort wirken, wo sie wirken sollen. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ja, und das Methionin ist halt eine der Aminosäuren, die seit, 1946 hergestellt wird, die letztendlich ganz wichtige Rolle bei der Tierernährung spielt, indem sie das Futter, was die Tiere bekommen, deutlich effizienter macht und die Nährstoffe verwertbarer macht.
Ja, Aminosäuren sind ja Bestandteile von Eiweiß und müssen eben im Tierfutter enthalten sein. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, um die Futtermitteleffizienz, wie Sie es eben schon gesagt haben, zu erhöhen. Wir beschäftigen uns ja bei Bioball mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und auf ein Thema, wo Aminosäuren in der oder Eiweiß in der Kreislaufwirtschaft eine Rolle spielen, kommen wir ja gleich noch in dem Projekt, das Sie persönlich auch mit begleiten. Welche Rolle spielt denn das Thema Kreislaufwirtschaft und auch im engeren Sinne Bioökonomie, also die Produktion auf Basis nachwachsender Rohstoffe, für Ihr Arbeitsgebiet und für Evonik insgesamt?
Also Kreislaufwirtschaft, der Begriff wird häufig mit Abfallwirtschaft gleichgesetzt. Ja, Evonik nutzt deshalb den Begriff Circular Economy, auch im Deutschen deshalb, um das ein bisschen zu spezifizieren. Die Circular Economy ist sozusagen eine Weiterentwicklung des etablierten linearen Wirtschaftsmodells. Das heißt letztendlich, irgendwo wird Erdöl gefördert, wird dann über viele, viele Zwischenstufen Materialien und Produkte am Ende verbraucht und landet sozusagen als CO2 am Ende in der Umwelt. Ja? Und dieses lineare Wirtschaftsmodell muss weiterentwickelt werden, wird allgemein als Circular Economy verstanden. Mittelpunkt ist dabei, dass die wirtschaftliche Wachstum von Ressourceneinsatz entkoppelt werden können. Ja? Und da ist es halt eben wichtig, dass Evonik als Spezialchemiekonzern Lösungen entwickelt und bereitstellt, damit man eben neue Wirtschaftskreisläufe, Materialkreisläufe schließen kann. Und die Tierernährung ist ein Teilsegment des gesamten Nachhaltigkeitsspektrums, was Evonik abbildet. Und da gibt es halt eben Themen wie zum Beispiel effiziente Ernährung. Ja? Also die Ernährung der Tiere muss effizient sein, um Ressourcen, die zur Herstellung des Futters aufgewendet werden müssen, um die möglichst weit zu reduzieren. Und auch den Abfallstrom, der quasi entsteht, ja, in Form von Ausscheidung bei den Tieren, um den so weit wie möglich zu reduzieren, damit wirklich die Nährstoffe, die Wirkstoffe, die Rohstoffe eine sehr hohe Durchsatz haben in der gesamten Wertschöpfungskette und dann am Ende wirklich zu dem Produkt führen, was am Ende beim Endkunden zum Beispiel landet.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Tierfutterzusatzstoffe, die Evonik erzeugt, letztlich zur Einsparung von Futter führen?
Das ist korrekt, ja. Also Sie müssen sich so vorstellen, die Tiere brauchen genau wie jedes andere Lebewesen auch das verschiedene Rohstoffe, Nährstoffe. Das sind zum Beispiel Fette, Kohlenhydrate, natürlich auch Vitamine, Spurenelemente. Aber ganz wichtiger Aspekt ist dabei das Protein. Ja. Und das Protein ist in verschiedenen Futterbestandteilen natürlich drin. Es ist aber nicht immer optimal zusammengesetzt. Ja. Also das heißt, wenn einer, zum Beispiel nur mal als Beispiel genannt, eine Aminosäure fehlt, dann wird ein ganz großer Anteil des Futters überhaupt nicht verwertet und wird ungenutzt ausgeschieden. Und in dem Fall ist es halt wichtig, zum Beispiel dort eine Rohstofflücke zu schließen mit einer spezifischen Aminosäure. Und das ist in einem Beispiel jetzt hier das Methionin, ja, was relativ häufig eine erstlimitierende Aminosäure darstellt, zum Beispiel bei Geflügel. Wenn man das einsetzt in das Futter, dann verbessert sich die gesamte Ökobilanz des Futters, weil einfach die Ressourcen viel effizienter in Protein, in tierisches Protein umgewandelt werden können.
Sie haben eben schon Geflügel genannt. Können Sie Beispiele nennen von Nutztierarten, bei denen diese Tierfutterzusätze eingesetzt werden?
Ja, also Aminosäuren und zum Beispiel Methionin, Lysin, Threonin, Tryptophan, nur um ein paar zu nennen, die werden eingesetzt bei zum Beispiel auch Schweinen, ja, bei Wiederkäuern, Ernährung von Milchkühen zum Beispiel, müssen sie pansengeschützt sein, das ist eine Untergruppe von Aminosäurenprodukten, aber auch in der Aquakultur finden die mittlerweile Einsatz, weil auch diese Industrie sich über wenige Jahre, es ist ungefähr 10 Jahre her, seit der sehr stark industrialisiert hat und sich deutlich, deutlich weiterentwickelt hat.
Damit werden ja auch die Wildfischbestände geschont. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile über Evonik. Evonik macht Lachse zu Vegetariern. Gehört das in diesen Zusammenhang?
Was wir entwickelt haben, zum Beispiel ein spezielles Peptid, ja, was zur verbesserten Proteinversorgung bei Lachsen führt. Das heißt, der Lachs wird von jeher, oder viele, viele fleischfressende Fischarten werden seit jeher mit Fischmehl gefüttert. Und Fischmehl ist wirklich ein sehr trauriges Beispiel, wie Proteinversorgung aussehen kann. Ja, es gibt also wirklich Flotten mittlerweile, die unterwegs sind in den Weltmeeren, die ohne Rücksicht auf Naturschutz wilde Fischbestände einfangen, diese zum Fischmehl verarbeiten. Und wenn sie dann 3 Tonnen Fischmehl haben, dann wird daraus 1 Tonne Fisch produziert. Das kann und wird nicht die Zukunft sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Ernährung und die Industrie zu unterstützen, dabei umzustellen auf eine eher pflanzenbasierte Proteinversorgung, und da fehlt meistens die eine oder andere Aminosäuren. Und wir haben die entsprechenden Additive, die es eben erlaubt, auch pflanzliche Proteine so aufzuwerten, dass sie ohne Umsatz, ohne Wachstumseinbußen den Lachs trotzdem ernähren können. Ein weiteres Beispiel ist die Omega-Fettsäuren, die als Produkt von dem Joint Venture Veramaris hergestellt werden, an dem Evonik beteiligt ist. Und dieses Produkt ist ein Omega-Öl, was aus Bakterien, ja, aus Mikroben hergestellt werden, die nicht über die Kette des Aufreichens über den Fisch gehen müssen, sondern direkt fermentativ hergestellt werden und dadurch ressourcenschonender, ohne Wildfang, Versorgung mit Omega-Fettsäuren ermöglicht.
Ja, sehr interessant. Sie haben jetzt ein wichtiges Stichwort erwähnt, nämlich Bakterien. Soweit ich weiß, werden die meisten der Aminosäuren, die Sie genannt haben, Lysin, Tryptophan und so weiter, werden mit Bakterien hergestellt, und zwar auf Basis von Zucker. Das ist ja noch nicht das, was wir bei Bioball anstreben. Wir wollen ja Rest- und Abfallstoffe verwenden. Und soweit ich informiert bin, sind Sie ja gerade in einem solchen Projekt im Rahmen von Bioball beteiligt, wo eben Tierfutterbestandteile auf Basis von Reststoffen erzeugt werden. Können Sie uns zu diesem Projekt etwas mehr sagen?
Ja, also das Projekt, das läuft in Zusammenarbeit auch mit Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Da haben wir eine sehr, sehr interessante, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Ja. Wir beschäftigen uns im Rahmen von diesem Projekt mit dem Aufbereiten von biogenen Reststoffströmen verschiedenster Art über Insekten. Also Insekten können diese Reststoffströme zu tierischen Proteinen aufwerten. Das können viele, viele Tierarten nicht machen, ja? Weil einfach den Verdauungsapparat könnt ihr das einfach nicht leisten. Und diese Insekten sind sehr wichtig, wenn es darum geht, Kreislaufströme zu generieren, weil die Insekten sind tierisches Protein, was wieder für zum Beispiel die Tierernährung eingesetzt werden kann oder aber auch in die Humanernährung anwendbar wäre. Und was wir hier im Bioball machen, wir beschäftigen uns damit, möglichst effizient diese Reststoffströme, die ja nicht optimiert sind auf den Bedarf der Insekten, ja, anzupassen, so zusammenzustellen, dass sie sehr effizient verwertet werden kann, dass sie zu einem gesunden Wachstum der Insekten führt und letztendlich der Insektenproduzent, der diese Insekten in einem Großmaßstab, Multitausend-Tonnen-Maßstab herstellt. Das muss ja sehr effizient laufen, damit auch entsprechende Profitabilität gewährleistet werden kann. Je effizienter die Ernährung von Insekten auf Biostoff-Reststoffströmen ist, desto effizienter ist der Produktionsprozess, desto nachhaltiger ist die ganze gesamte Kette. Und wir als Evonik, wir beteiligen uns in diesem Projekt, weil wir von den Wissenschaftlern lernen wollen, wie das funktioniert, wie ein Insekt funktioniert im Detail, weil wir uns aber auch mit unseren Erfahrungen einbringen können und etablierte Methoden in das Projekt reinbringen können.
Also Insekten ist ja ein sehr weiter Begriff. Können Sie beliebige Insekten verwenden oder worauf konzentrieren Sie sich, um dann später die Insekten als Tierfutter verwenden zu können?
Es gibt natürlich unheimlich eine riesige Menge von Spezies, aber letztendlich, wenn es um die großtechnische Produktion von Insektenprotein geht, kommen eigentlich nur sehr wenige Spezies wirklich zum Tragen. Das eine ist die sogenannte schwarze Soldatenfliege. Können Sie sich das vorstellen? Das ist eine sehr potente Fliegenlarve, die sehr unspezifisch das Futter sehr effizient verwerten kann. Weiterhin gibt es den Mehlwurm natürlich, der ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt, der geht eher in die humanen Anwendung. Dann gibt es auch noch so kleinere Gruppen wie Crickets, ja. Aber der ganz große, also volumenmäßig größte Anteil an Insekten nimmt eigentlich die schwarze Soldatenfliege ein.
Und Sie erwähnten jetzt Rest- und Abfallströme, also biologische Rest- und Abfallströme, die Sie an die Insekten verfüttern. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, was das für Abfälle sind?
Also das können zum Beispiel Abfälle sein, die nicht in irgendeiner anderen Art und Weise verwendet werden können, ohne in CO2 zu enden. Also zum Beispiel als Beispiel, es gibt bei der Palmölproduktion, ja, fallen größere Mengen von Buschelmaterialien an. Ja. Das sind diese Buschel, diese Gehäuse, diese Netzwerke, wo diese Palmnüsse sozusagen dranhängen. Ja. Das kann man nicht als Gras den Kühen geben, noch irgendeinem anderen Tier zum Fressen geben. Es wird einfach nicht verwertet. Ja. Wenn wir es schaffen, diesen Reststoffstrom, der zu Millionen Tonnen pro Jahr anfällt, verfügbar zu machen für die Insekten, dann haben wir einen riesengroßen Hebel. Wir haben also eine große Menge an CO2 gespart, weil das wäre normalerweise verbrannt worden, ja, oder wäre im schlechtesten Fall, würde das zu Methan sich abbauen. Ja. So ist das gebunden in tierischen Proteinen und das muss halt eben untersucht, optimiert werden. Ein weiterer Reststoffstrom kann zum Beispiel Bagasse sein aus Zuckerrohr oder Hülsen aus Kakaoschalen oder Stauden, Reste von Bananenpflanzen und so weiter und so fort. Also einfach Stoffe, die vielleicht als organischer Dünger im besten Falle noch Verwendung finden würden, ja. Aber wenn sie direkt als Futter für die Tierernährung eingesetzt werden kann, dann hat man viel effizienteren Kreisläufe geschaffen und das ist unser Forschungsgebiet.
Das heißt, sie verhindern, wie Sie eben sagten, dass die Materialien verbrannt werden und dabei entsteht CO2 oder sie verrotten einfach und dabei entsteht im schlimmsten Fall Methan, das ja noch klimaaktiver ist als CO2 oder eben auch CO2. Und indem Sie diese Materialien verfüttern an die Insekten, bleibt dieser Kohlenstoff eben in den Insekten gebunden. Damit trägt so ein Vorhaben ja direkt zum Klimaschutz bei. Und jetzt komme ich auf die langfristigen Ziele von Bioball, denn genau Klimaschutz ist unser Thema in diesem Vorhaben Bioökonomie im Ballungsraum. Wir wollen eben vermeiden, dass Rest- und Abfallstoffe verbrannt werden, vergoren werden, also schlicht energetisch verwertet werden, wie wir sagen, zur Energieerzeugung dienen, sondern wir wollen die Materialien, die in den Restabfallstoffen sind, in Produkten weiterhin binden und damit den Klimaschutz voranbringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen höherwertige Produkte machen. Denn im Augenblick werden biogene Abfallstoffe kompostiert oder zu Biogas vergoren, zumindest in Deutschland. Das sind zwar sinnvolle Produkte, aber sehr geringwertig. Und wir wollen einen Teil davon, also wir brauchen natürlich weiterhin Kompost und Biogas erzeugen macht auch Sinn. Aber einen Teil davon wollen wir dazu verwenden, Verfahren zu entwickeln, um höherwertige Produkte wie zum Beispiel diese Insektenbiomasse zu machen. Wie passt das denn zu den Zielen von Evonik? Stimmt das überein? Sie haben ja wahrscheinlich auch Ziele bezüglich Klimaschutz zum Beispiel.
Ganz genau. Also wir haben sehr umfangreiche Ziele. Also Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt bei Evonik. Ja. Also da ist es so, dass wir Nachhaltigkeit in die Konzernstrategie verankert haben. Ja. Es gibt strategische Managementprozesse, die Nachhaltigkeit steuern, messen und steuern. Es wird also insbesondere die ökologischen, ökonomischen und auch die sozialen Aspekte zusammengefasst. Ja. Und dieses Portfolio wird also konsequent immer weiter in Richtung Nachhaltigkeit ausgebaut. 37% des Umsatzes, was Evonik erzeugt, das ist in besonders nachhaltigen Produkten gebunden. Wichtig ist eben bei der Nachhaltigkeit, ja, und dieser Nachhaltigkeitsstrategie, dass sie messbar ist. Ja, es ist nicht nur im Wort, sondern da steckt wirklich was dahinter. Wir haben zum Beispiel Nachhaltigkeitsanalysen von Geschäften oder wir haben ökobilanzielle Analysen oder aber auch Wertschöpfungskettenanalysen. Und was wir auch machen, dass wir wirklich mit diesen Analysen uns auch Ziele setzen. Ja. Diese Ziele sind, um mal ein Beispiel zu nennen, ja. Wir haben jetzt mit den 37%, das wollen wir weit deutlich ausbauen. Ja. Also es soll also ganz gezielt in diese Geschäftsfelder investiert werden, ausgebaut werden, damit eben diese nachhaltigkeitsfördernden Produkte weitere Anwendung finden. Ja, weiterhin ist es so, dass wir spezielle Innovationswachstumsfelder haben. Dort wird also 1 Milliarde zusätzlicher Umsatz erwartet. Das ist also wirklich ein quantitatives Ziel. Des Weiteren haben wir auch Treibhausgasziele. Ja? Also es gibt also verschiedene Scope-Töpfe und da hat Evonik sich festgesetzt, zum Beispiel 15% bis 2025 an CO2 einzusparen, den absoluten und den spezifischen Energieverbrauch, ja, um jeweils 5%, also nicht nur den absoluten, ja, sondern wirklich auch, selbst wenn die Menge am Produkt steigt, also auch den spezifischen, auch um 5% zu reduzieren. Und das sind nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen, ein paar ökobilanztechnisch erfasste Ziele, die Evonik sich aufgesetzt hat. Des Weiteren gibt es noch eine ganze Reihe weiterer sozialer Aspekte.
Das sind hier ehrgeizige Vorhaben. Praktisch die gesamte Chemieindustrie nimmt sich ja vor, die Emissionen zu senken. Und ein Teil davon ist natürlich auch der Umstieg in die Rohstoffe, in die biobasierten Rohstoffe, wo man noch weiter denkt, dann auch in Nutzung von Rest- und Abfallstoffen. Das ist ja das Ziel vom Innovationsraum Bioball. Den will ich vielleicht ein bisschen erläutern. Zum Innovationsraum zählen wir alle Akteure, die bei der Kreislaufwirtschaft, bei der Entwicklung einer kreislaufförmigen Bioökonomie mitarbeiten können. Das sind Firmen wie Ihre, das sind Konsumenten, das ist die Wissenschaft, das ist aber auch die öffentliche Verwaltung und das spielt bei uns eine besondere Rolle, denn die Abfallwirtschaft ist ja oft in die öffentliche Verwaltung eingebunden, indem zum Beispiel die Gemeinden Miteigentümer sind an entsprechenden Entsorgungsgesellschaften. Wir bieten also eine Kommunikationsplattform für diese Akteure an und da sind Sie ja ein Teil davon, Evonik mit weiteren Mitarbeitern neben Ihnen und Sie sind ja mit einem Projekt direkt eingebunden. Meine Frage ist, was erwarten Sie sich von einem solchen Innovationsraum? Was erwarten Sie sich von Bioball und was war für Sie die Motivation, dieses Projekt im Kontext von Bioball zu starten?
Bei Bioball geht es ja letztendlich auch, neue Kreislaufströme zu erforschen und zu untersuchen. Und das geht nicht, wenn man das allein macht. Ja? Also das geht nur im Verbund mit Partnern, mit starken Partnern aus verschiedensten Disziplinen. Ja? Das ist also an einer Seite akademischer Partner, der Insektenernährung, Insektenhaltung auskennt. Das ist auf der anderen Seite ein Institut, was sich mit der Aufbereitung dieser biogenen Reststoffströme beschäftigt. Das ist ein Projektpartner dabei, der die Anwendung von Insekten zum Beispiel in der Aquakultur, das beforscht und das sehr gut abdecken kann. Und nur wenn man alle Partner, ja, zusammen an einen Tisch bringt, die Themen gesamtheitlich betrachtet, gesamtheitlich bespricht und dann bedarfsspezifisch wirklich dann in Projekten bündelt, ja, dann glaube ich, kriegt man was aufgebaut. Es macht keinen Sinn, hier alleine vorzubrechen. Und mit dem Bioball-Innovationsraum, glaube ich, haben wir eine ideale Plattform, wo eben genau das ja geleistet wird. Da sind verschiedene Institute, Fraunhofer, die Ludwig-Liebig-Universität, die Technische Hochschule Mittelhessen, ja, sind wirklich einzigartig auf ihrem Gebiet. Und wir bringen sozusagen da die richtigen Leute an einen Tisch, um eben neue Wirkstoffströme auf Basis von Reststoffsträmen zu beforschen. Ja, und das ist eine sehr fruchtbare Arbeitsumgebung, ja. Der Austausch von Wissenschaftlern wird in einer Art und Weise ermöglicht, die so ohne eben dieses Projekt nicht so einfach ist. Wir holen uns zum Beispiel auch Anregungen direkt aus der Forschung durch die Universitäten und Institute, bringen aber auch gleichzeitig auch unsere Erfahrungen aus langjähriger Untersuchung und Anwendung von Produkten in der Tierernährung mit ein. Letztendlich, ja, das Ganze ist natürlich auch risikobehaftet, ja. Wir sind hier in einem völlig neuen Anwendungsbereich unterwegs, ja. Das Projekt wird auch gefördert, weil das so risikobehaftet ist. Das sind so die Punkte, warum wir uns daran beteiligen. Wie gesagt, das ist eine sehr gute Arbeitsplattform.
Ja, sehr schön, das höre ich gerne. Und muss dazu fügen oder spiegeln, dass wir genauso von Bioball aus Partner wie Sie und Akteure wie Sie mit der technischen Kompetenz, mit der Marktkompetenz, mit dem Wissen über die Anwendungen brauchen, um da eben auch erfolgreiche Forschungskonsortien zusammenstellen zu können. Das war ein sehr interessantes Gespräch, Herr Häusner. Ich habe gelernt, dass ein Chemieunternehmen Tierfuttersupplemente macht, Tierfutterzusatzstoffe, dass diese Tierfutterzusatzstoffe die Effizienz des Futters erhöhen und damit auch einen Beitrag zur Welternährung leisten. Und für mich überraschend war, dass Sie eben von so ungewöhnlichen, bisher ungewöhnlichen Rohstoffen wie biogenen Rest- und Abfallstoffen ausgehen wollen in einem Forschungsvorhaben, ja, ob Tierfutter Eiweiß letztlich in Form von Insektenbiomasse herzustellen. Für Ihr Vorhaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bedanke mich für dieses interessante Gespräch, Herr Häusner. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch für das sehr interessante Gespräch. Auf Wiedersehen.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren? Oder Teil des Bioball-Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.